Unclean spirit!
Show up your ass!
In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who flung you! And your family!
Fuck him!
Be gone!
Fuck him, Garrett!
A worse creature!
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Allgemeinen markiert sie zunächst eine Unterscheidung. Sie erzeugt ein binäres System zwischen Innen und Außen, das sich im räumlich-geografischen manifestieren kann, aber auch im übertragenen Sinn auf zahlreiche Systeme und Situationen anwendbar ist. 17 Grad Radio für schrankenloses Hörvergnügen präsentiert Ihnen heute das Thema Grenzen.
Grenzen definieren den inneren Bereich als eigen und zugehörig, alles außerhalb Liegende gleichzeitig als anders und fremd. Sie wirken sich auf eine Identitätsbildung aus, die selbst wiederum zur Definition von Grenzen beiträgt. Grenzen können sich wechselseitig bedingen. Wie soziale Normen in einem metaphorischen Sinn Grenzen ziehen, so konstituieren territoriale Grenzen in einem ganz unmetaphorischen Sinn soziale Normen. Grenzen besitzen prinzipiell etwas Trennendes und Beschränkendes. Die Überwindung der Grenze stellt eine Herausforderung dar, die unter Umständen das bestehende System in Frage stellt und Fortschritt bedeutet. Ohne Grenzüberschreitungen sind Entdeckungen undenkbar. Die Idee der Grenze impliziert immer auch ihr Überschreiten. Ist das Interesse einer Grenzverletzung nicht vorhanden, wird die künstlich erzeugte Grenze unnötig und muss nicht definiert werden. Erst die Idee der Überwindung macht die Grenzziehung notwendig. So wird die Grenze zu einem regulierenden System, das zunächst trennt, um dann an fest definierten Punkten zu bestimmten Konditionen neue Verbindungen zuzulassen. Praktisch funktionieren Grenzen als Selektionsmaschinen, welche die Unterscheidung durchlassen, nicht durchlassen, prozessieren. Im Geografischen markiert die Grenze eine sichtbare oder unsichtbare Linie, die den Raum ordnet. Hierbei wird zwischen sogenannten natürlichen und künstlichen Grenzen unterschieden. Natürliche Grenzen können beispielsweise Flüsse, Gebirge, Wälder sein. Sie unterscheiden sich insofern von künstlichen, als sie selten eine scharfe Begrenzung darstellen. Sie ermöglichen eine Trennung von hier und dort, schaffen aber häufig noch einen Zwischenraum, welcher ein unmarkiertes Territorium beinhaltet. Ein Fluss wirft beispielsweise die Frage auf, ob er denn nun auf diese oder auf die andere Seite gehört, die Grenze also mit dem Schritt in den Fluss bereits übertreten ist oder erst mit dem Erreichen des anderen Ufers. Selten findet man einen scharfen Grat, der eine exakte Grenzlinie bildet und insofern keinen Spielraum zulässt. Die natürliche Grenze ist mit einer Ambivalenz verbunden, die die künstliche Grenze zu tilgen versucht. In der Aneignung von Territorien ist in dem Moment eine Grenzziehung notwendig, in dem die Macht- oder Wirtschaftsverhältnisse es verlangen, Unterscheidungen zu manifestieren. Stellt Landbesitz einen Wert dar, wird dieser in aller Regel gegen die Ansprüche anderer gesichert, sei es der Streit mit dem benachbarten Landwirt, dem Fürstentum oder dem Nachbarstaat. Mit der Ziehung einer Grenze werden Besitzansprüche durchgesetzt. Staatsgrenzen sind politische Linien, gezogen von einer Macht, die ihre Reichweite zuallererst räumlich fixiert. Neben der Markierung des Territoriums versuchen Staaten, den Personen-, Waren- und Geldverkehr mittels Grenzen zu kontrollieren. Nationale Grenzen beanspruchen für sich die Markierung und damit die Umschließung eines Nationalstaates. Die Vorstellung von klaren Linien, die Territorien und politische Herrschaftsgebiete gegeneinander abgrenzen, war noch im Europa der frühen Neuzeit, wie auch in der Antike und im Mittelalter, keineswegs verbreitet. So war zum Beispiel der römische Limes, die klassische Grenze zwischen der römischen Zivilisation und der Welt der Barbaren, in der Realität keine klar definierte Trennlinie, sondern eine diffuse Kontaktzone zwischen unterworfenen Landstrichen und Gebieten, die sich der Eroberung erfolgreich widersetzt hatten. Es scheint, als habe das Konzept der Grenze erst mit dem Aufkommen der Idee des Territorialstaats im 16. und 17. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen. Grenzen wurden zunehmend sichtbarer und verstärkt im Kontext verschiedener Aspekte staatlicher Ideologien wahrgenommen und problematisiert. Topografische Merkmale wie zum Beispiel Flüsse und Gebirge und von Menschenhand geschaffene Orientierungspunkte, Festungen etc. wurden immer häufiger als Grenzen genutzt. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden klare geografische Grenzen zwischen Christentum und Islam wie auch zwischen Katholizismus und orthodoxem Christentum gezogen. In der historischen Entwicklung herrscht jedoch selten Einigkeit über den konkreten Grenzverlauf. Er ist in der Regel in Jahrhunderte währenden Streitigkeiten, Kriegen und Verträgen definiert und verändert worden. Nationale Grenzen stellen von daher nicht zwangsläufig eine unveränderliche Tatsache dar, wie sich an den sehr unterschiedlichen Welt- oder Europakarten, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden, deutlich ablesen lässt. Imperialistische Expansionen und Kriege tragen nachhaltig zu veränderlichen Grenzverläufen bei. Auf politischen Karten sind die Grenzen zwischen Staaten klar eingezeichnet. Die Nachbarländer unterscheiden sich farblich voneinander, die Grenzen sind durch Linien markiert. Die Sichtbarkeit von Staatsgrenzen im Raum variiert je nach dem Interesse einer Regierung, den Staat von seinen Nachbarn abzugrenzen. Die Kontrolle der Staatsgrenzen ist eine entscheidende Form der Machtausübung. Der Staat entscheidet, welche Menschen und Güter zu welchen Konditionen das Staatsterritorium verlassen bzw. dessen Boden betreten dürfen. Eng verknüpft mit der Existenz der Grenze sind Handels- und Zollbestimmungen sowie das Recht, das Land betreten, verlassen oder Aufenthalt beantragen zu dürfen. Abhängig davon, wie wichtig einem Staat die Kontrolle seiner Grenzen ist, wird er unterschiedliche, dazu notwendige Maßnahmen ergreifen. In der Europäischen Union sind beispielsweise mit Inkrafttreten des Schengener Abkommens, in dem die Staaten der EU die Freizügigkeit zwischen den einzelnen Ländern vereinbart haben, die Binnengrenzen kaum noch wahrnehmbar. Es gibt keine Grenzkontrollen und keine Grenzbefestigungen mehr. Diese Maßnahmen wurden an die EU-Außengrenzen verlegt. An den Ost- und Südgrenzen sind die Sicherungsmaßnahmen überdurchschnittlich erhöht worden. Dort soll jede unkontrollierte Durchlässigkeit verhindert werden. Die Überwachung der Grenze wird mit hohem Aufwand betrieben. Die Beweggründe für die umfassende Sicherung der Grenzlinie können unterschiedlich sein, sind jedoch meist geleitet von der Absicht, illegalisierte Migration weitmöglich zu kontrollieren. Sichtbarer als die bereits erwähnten europäischen Sicherungsmaßnahmen an den Süd- und Ostgrenzen verstärkten die USA in den 1990er Jahren ihre Südgrenze ohne große internationale Aufmerksamkeit, um die illegalisierte Einwanderung aus und über Mexiko zu erschweren. Die zur Grenzbefestigung zwischen den USA und Mexiko errichtete Mauer markiert nicht nur die Grenze zwischen zwei Staaten, sie ist auch Symbol für die Trennung zwischen dem Reichtum der nördlichen und der Armut der südlichen Hemisphäre. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko symbolisiert zahlreiche Facetten des Diskurses über die Grenze. Sie ist eine Staatsgrenze, die weithin sichtbar durch einen über 1000 Kilometer langen Zaun markiert ist. Sie ist ein für alle sichtbares Symbol zwischen Reich und Arm und dokumentiert damit einen hinlänglich bekannten Status quo.
Hunderttausende Menschen aus Lateinamerika wollen jedes Jahr über die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Obwohl für die US-Wirtschaft als billige Arbeitskräfte unersetzlich, sollten sie modernste Technologie und eine über 1000 Kilometer lange Mauer aufhalten. Suchscheinwerfer, Infrarotkameras, bewaffnete Banden und Patrouillen der Grenzpolizei, wer in den reichen Norden will, muss auf alles gefasst sein. Dennoch versuchen unzählige Menschen, ohne gültige Papiere die Grenze von Mexiko in die USA zu überwinden. Rund 500.000 von ihnen erreichen trotzdem jedes Jahr US-amerikanischen Boden. Sie kommen aus El Salvador, Guatemala, Honduras und Mexiko, manche sogar aus dem fernen Süden Lateinamerikas. Viele haben mehrere Tage und Nächte auf Eisenbahn und in klapprigen Bussen zugebracht, bevor sie den Sprung auf die andere Seite wagen, dorthin, wo das angebliche bessere Leben lockt. Sie mussten sich von korrupten Polizisten schikanieren lassen, wurden von Jugendbanden überfallen, sprangen unter Lebensgefahr auf fahrende Güterzüge, überwanden unzählige Gefahren, die eine illegale Einreise bereits an der Südgrenze Mexikos mit sich bringt. Andere leben schon länger in den mexikanischen Großstädten, die durch die Migration an der 3144 Kilometer langen Grenze zwischen dem Golf von Mexiko und dem Pazifischen Ozean entstanden sind. Häufig klappt die Einreise nicht beim ersten Mal. Immer wieder müssen sich die Migrierten durch die trockene und karge Landschaft kämpfen, Zäune überwinden oder zwischen Kisten auf Ladeflächen eines Transporters ausharren. Und immer wieder werden sie von den Migra, den US-Grenzbeamten, aufgerieben oder sie fallen den rassistischen Bürgerwehren in den Händen, die sich in den Südstaaten gegen die Einwanderer organisiert haben. Manche werden noch nach Jahren des Aufenthalts in den USA abgeschoben und versuchen ihr Glück erneut an der Grenze. Die Reise auf die andere Seite ist teuer. Mindestens $700 verlangen die Kojoten, die Schlepper, um ihre Kunden über die Grenze zu schleusen. Gesamtpakete, mit denen die Menschen von ihrem Heimatort aus bis nach Phoenix, Albuquerque oder Fresno gebracht werden, kosteten weitaus mehr. In Mexiko existiert ein umfangreiches System, um zahlungswillige Menschen aus den entlegensten Regionen des Landes in den reichen Norden zu schleusen. Die meisten Migrantinnen in den USA, etwa 30 Millionen Menschen, stammen aus Mexiko. Praktisch alle Dörfer in den armen Bundesstaaten sind Schlepperorganisationen angeschlossen. Jede Gemeinde hat ihren eigenen Ansprechpartner. Die Flucht in den Norden ist zum Alltag geworden. Unzählige Menschen sind abhängig von den Remesas, den Überweisungen der ausgewanderten Familienangehörigen. Schon lange zählen diese Gelder neben den Einnahmen aus Erdöl und Tourismus zu den wichtigsten Devisenbringern Mexikos. Die wirtschaftliche Situation auf dem Land hat sich indes zunehmend verschlechtert. Spätestens seit Inkrafttreten des Freihandelsvertrages zwischen den USA, Kanada und Mexiko im Jahre 1994 bleibt den heimischen Kleinbauern kaum mehr an Überlebensperspektive. Gegen die billigen Agrarimporte der Konkurrenz aus dem Norden haben sie keine Chance. Die Folge: Mexiko, einst die Kornkammer des Mais, kauft mittlerweile ein Drittel dieses Grundnahrungsmittels im Ausland ein. Auch die Einfuhr von Rindfleisch, Eier oder Hühnern nahm um ein Vielfaches zu. Über 1 Million Kleinbauern gaben deshalb ihr Ackerland auf und wanderten aus. Manche nach Mexiko-Stadt, andere in die USA. In Zeiten der Wirtschaftskrise sind jedoch die Überweisungen der Ausgewanderten zurückgegangen, im Jahr 2008 um 3,6%. Wie Analysen zeigen, in dem Jahre 2004 bis 2006 waren sie noch um 20% pro Jahr gewachsen. Für die USA spielt die Migration eine strategische Rolle in der Beschaffung von billigen und flexiblen Arbeitskräften. Schätzungen gehen davon aus, dass allein die mexikanischen Einwanderer einen Jahresumsatz von mehr als 1 Billion US-Dollar zur US-Ökonomie beitragen. Viele verdingen sich als Erntehelfer, Haushälterin oder Gärtner und erwirtschaften so einen wesentlichen Anteil dieses Betrages. Dennoch versuchten mehrere US-Regierungen, die Grenze für Menschen aus Lateinamerika unüberwindbar zu machen. Bis 1994 trennte bestenfalls ein Stück Stacheldraht die beiden Länder. Menschen passierten die Grenzen fast selbstverständlich. Wanderarbeitende kamen und gingen. Dann errichtete Washington Barrieren und verstärkte die Patrouillen. Die Einwanderungspolitik wurde restriktiv. Und spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde die Grenze zur Frage nationaler Sicherheit. Um das amerikanische Volk zu schützen, so erläuterte der damalige Präsident George W. Bush, beschloss der US-Senat im Jahre 2006, etwa 1100 Kilometer der Grenze mit Mauern und Stachelzäunen zu versehen. Kameras, Bewegungsmelder und noch mehr Patrouillen sorgen seither dafür, dass weniger Menschen in die USA einreisen. Bis 2014 soll die gesamte Grenze von Tijuana im Westen bis Matamoros im Osten Mexikos mit hochtechnologischem Gerät aufgerüstet, Migrantinnen abwehren. Aber auch für jene, denen die Einreise trotzdem gelingt, sind keine besseren Zeiten in Sicht. Zwar versprach Präsident Barack Obama, die rund 12 Millionen Papierlosen in den Staaten zu legalisieren. Doch mit einem ähnlichen Versuch ist bereits sein Vorgänger Bush im US-Senat gescheitert. Die inzwischen praktisch fertiggestellten Barrieren sorgen für internationale Kritik. Obamas mexikanischer Amtskollege Felipe Calderón verglich den Schutzwall mit der Berliner Mauer. Amnesty International kritisierte das Projekt als Kriminalisierung der Migration. Tatsächlich ist die Einreise für die Migrantinnen noch gefährlicher geworden. Obwohl jetzt weniger Menschen über die Grenze gingen, sei die Todesrate gestiegen, erklärte Pfarrer Robin Hoover, dessen Organisation Human Brothers in der Wüste von Arizona Wasser an die Auswanderungswilligen verteilt. Das ist ein direktes Ergebnis der verstärkten Patrouillen, Zäune und Ausrüstungen, so Hoover. Schon jetzt sterben jährlich zwischen 400 und 500 Menschen beim Versuch, das Land des American Dreams zu erreichen. Hoover kommt zu einer erschreckenden Einschätzung. Die Menschen riskieren mehr und bewegen sich viel länger in viel gefährlicheren Gebieten. Deshalb ist es jetzt schon absehbar, dass es in Zukunft noch mehr Tote geben wird.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
was bisher geschah. Eine wüste Prügelei, eine geringschätzige Nachbarin, ein neuer Job, ein raubbeiniger Mitbewohner, ein sarkastischer Gemüsehändler und jede Menge Rock'n'Roll. Ernst Leben in überall verspricht äußerst abwechslungsreich zu werden. Und dann ist da ja auch noch Caro.
Im Copyshop war so gut wie gar nichts los und dann habe ich unten gerade noch Ernesto getroffen.
Ernesto? Der sich gestern so elegant aus der Affäre gezogen hat? Na, ich weiß nicht.
Also ich finde ihn nett. Ich habe mich nachher mit ihm verabredet.
Ja? Ist es schon wieder soweit? Na gut, ich bin in 20 Minuten da.
Will Axel schon wieder kündigen?
Das dritte Mal diesen Monat.
Ach, dann lass ihn doch.
Und dann? Das ist zwar eine verdammte Nervensäge, aber er ist auch ein verdammt guter Programmierer.
Du hast deinen Helm vergessen!
Nö, ich muss sowieso wieder mit Willi fahren. Das scheiß Moped will wieder nicht.
Einige Stunden und wenige dezent aufgetragene Tropfen Eau de Toilette später im Emilio Zapata.
Wie findest du denn eigentlich die Leute hier so?
Sascha ist okay. Nett. Und Mo, Flo und so sind, na gut, die Musik ist manchmal etwas laut, aber sonst in Ordnung.
Und Claudia?
Finde, das ist etwas schwierig. Das ist etwas blöd gelaufen.
Wieso? Was war denn?
Ich habe sie halt vorm Haus getroffen und ich wollte nur einen Scherz machen.
Was denn für einen?
Sie hat ihr Motorrad nicht angekriegt.
Oh, oh.
Und da habe ich gesagt...
Ja?
Kick it like Beckham.
Was?
Kick it like Beckham.
Das ist nicht wahr.
Doch.
Und was hat sie darauf gesagt?
Fick dich, Victoria.
Super.
Und... Heute Morgen ist mir dann eingefallen, was sie damit gemeint hat.
Oh, fick dich, Victoria!
Ja, und dann abends war das ja alles auch nicht gerade prima.
Ja, ich wollte gestern nicht mehr fragen, weil Sascha mit dabei war, aber du bist da schon recht schnell verschwunden als Matze und Sascha.
Ja, ich weiß. Hör zu, ich finde dich sehr nett und ich möchte nicht, dass du einen falschen Eindruck von mir kriegst. Ich weiß selber, dass das nicht korrekt war, aber... Ich habe meine Gründe.
Ja, du möchtest also nicht darüber reden.
Tut mir leid.
Zu Ernestos großer Überraschung drang Caro an dieser Stelle nicht weiter in ihn, was er durchaus positiv zu vermerken wusste, sondern wechselte das Thema mit einer Geschmeidigkeit, die ihm schier den Atem verschlug.
Du musst vage sein. Die hatten gestern ihren ganz persönlichen Freitag, den 13.
Du hast meinen Perso gesehen.
Nein.
Jetzt sag bloß, du hast es einfach so erraten.
Naja, erraten nicht, aber du bist einfach die klassische Waage.
Wie sind die so, die Wagen?
Ausgeglichen, ausgleichend.
Hört sich langweilig an.
Ich finde dich aber nicht langweilig.
Oh.
Ich bin Fische.
Und wie sind Fische?
Wir sind sehr sensibel, mit einem starken Hang zur Spiritualität.
Das finde ich aber auch...
Mein Aszendent ist Skorpion.
Gefährlich.
Ich bin auch sehr gefährlich.
Ha, das mag wohl sein, doch weich ich nicht zurück.
Tja, Fremder. Dann hüte dich, denn mein Grimm ist fürchterlich.
Oh weh, welch Unheil.
Das war doch klar wie Kloßbrühe. Und wohin geht's nachher? Zu ihm oder zu ihr? Und was wird Claudia dazu sagen?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von überall, wenn Katja sagt.
Ernesto, ruf jetzt bitte endlich mal zurück. Hier ist Katja. Es ist wichtig.
We'll be right back.
Laut dem Historiker Valentin Gröbner liegt der Ursprung der Ausweispapiere in der Abschottung von Bettlern, die ohne Begleit- oder Empfehlungsschreiben nicht in die Städte einreisen durften. Die Geschichte des Reisepasses beginnt Mitte des 15. Jahrhunderts, als der Begriff Passport zum ersten Mal gebraucht wurde. Das französische Wort bedeutet »Geh durch die Tür«. Offizielle Geleitbriefe und personalisierte Empfehlungsschreiben hatte es schon sehr viel früher gegeben. Diese waren aber kostspielige Privilegien und wurden deshalb nur an wenige Personen ausgegeben. Um 1460 erschienen die ersten obligatorischen Ausweispapiere, die die Personen besitzen mussten, um den eigenen legalen Status nachzuweisen und Eingangskontrollen passieren zu können. Die frühesten solcher Dokumente, Passbrief oder Passporten, wurden in Frankreich, Norditalien und in der Schweizerischen Eidgenossenschaft für Soldaten ausgestellt, um Deserteure von Beurlaubten unterscheiden zu können. Die Einführung von Pässen hatte ihre Ursache in der gesellschaftlichen Veränderung in der Neuzeit. Im Vergleich zum Mittelalter zeichneten sich das 15. und 16. Jahrhundert durch eine bislang unbekannte Mobilität aus. Immer mehr Menschen verließen ihre Geburtsorte, um sich als Söldner fremder Heeren, die durch Mitteleuropa zogen, anzuschließen. Andere wanderten in die neue Welt aus, um dort bessere Lebensbedingungen zu finden. Auch Kaufleute reisten auf immer größeren Routen, um die neuen Handelszentren in Antwerpen, Riga oder Sevilla zu erreichen. Die ehemals für die Söldner eingeführten Pässe wurden damit auch für Kaufleute, Pilger und reisende Handwerker obligatorisch. Noch vor 150 Jahren brauchte man für die Reisen innerhalb Deutschlands einen Pass. Deutschland bestand zu dieser Zeit aus 300 Kleinstaaten. Für eine Reise von Preußen nach Bayern oder von Sachsen nach Baden waren mehrere Visa und mehrere Stempel nötig. Im Zuge der Französischen Revolution hob 1791 die verfassungsgebende Versammlung mit der Verkündung der französischen Verfassung jede Art der Passkontrolle auf. Sie garantierte jedem Bürger die Freiheit, sich fortzubewegen, zu bleiben und wegzugehen. Andere Länder in Europa zogen nach. Für die Behörden war es zunehmend schwerer, im Zeitalter der Industrialisierung und Massenmigration die Passbestimmungen durchzusetzen. Begünstigt wurde diese Entscheidung auch durch die Eisenbahn. Zu viele Menschen reisten zu schnell über die Grenzen. 1867 wurde auch in Deutschland durch ein Gesetz des Norddeutschen Bundes jede Art der Passkontrolle abgeschafft, sowohl innerhalb des Bundes als auch an den Außengrenzen. Dieses Gesetz wurde mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 in das Reichsgesetz übernommen. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 wurde der Ausweis- und Passzwang eingeführt und somit waren Pass und Staatsangehörigkeit fest miteinander verkoppelt. Der Pass wurde damit nicht nur Identitäts-, sondern auch gleichzeitig eine Zugehörigkeitsbescheinigung. Stefan Zweig aus dem brasilianischen Exil schrieb:
Wenn ich zusammenrechne, wie viele Formulare ich ausgefüllt habe in Jahren, Aufenthaltsbewilligungen, Ausreisebewilligungen, Anmeldungen und Abmeldungen, wie viele Stunden ich gestanden in Vorzimmern von Konsulaten und Behörden, vor wie vielen Beamten gesessen, wie viele Durchsuchungen an Grenzen und Befragungen ich mitgemacht habe, dann empfinde ich erst, wie viel Menschenwürde verloren gegangen ist in unserem Jahrhundert. Früher hatte der Mensch einen Körper und eine Seele. Heute braucht er noch einen Pass dazu, sonst wird er nicht als Mensch behandelt. Musik
Die Sicherung der Grenzen eines Territoriums hat eine lange Tradition und wurde im Lauf der Geschichte immer wieder durch bauliche oder landschaftliche Gestaltung der Grenzlinie unterstützt. Die akkadischen Grenzbefestigungen gegen die Hurriter in Südostanatolien, die Mauer von Jericho, die langen Mauern zwischen Piräus und Athen, die Kiewer Schlangenwelle, der römische Limes, die Anastasiusmauer, das Dannewerk, Offa's Dyke, die chinesische Mauer und die Fossa Euginiana sind die bekanntesten der unzähligen historischen Grenzbefestigungen, welche die Menschheit in Tausenden von Jahren angelegt hat. In neuerer Zeit kommen beispielsweise Maginot-Linie, Westwall, Eiserner Vorhang, die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea und der Grenzzaun zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten hinzu. Vordergründig dienten solche Sperrwerke, auch Cordons genannt, seit jeher der militärischen Grenzsicherung. Der Nutzen solcher Anlagen dürfte aber immer nur ein eingeschränkter gewesen sein. Hierzu schrieb Karl von Clausewitz Anfang des 19. Jahrhunderts,
dass eine so lange Verteidigungslinie, wie die sein muss, die einen bedeutenden Landstrich unmittelbar decken soll, nur einen sehr geringen Grad der Widerstandsfähigkeit haben kann, springt in die Augen. Selbst bei den größten Truppenmassen würde dies der Fall sein, wenn ähnliche Truppenmassen dagegen wirkten. Die Absicht eines Cordons kann also nur sein, gegen einen schwachen Stoß zu schützen, sei es, dass die Willenskraft schwach ist oder die Streitkraft, mit der der Stoß erfolgen kann, klein.
Grenzbefestigungen verloren ihre militärische Bedeutung im späten 19. Jahrhundert infolge der veränderten Art der Kriegsführung. Im Stellungskrieg des Ersten Weltkrieges wurde das Cordon-System wiederbelebt und sorgte für enorme Verluste ohne nennenswerten Bodengewinn. Die Wallprojekte des Zweiten Weltkrieges blieben für den Kriegsverlauf hingegen weitgehend bedeutungslos. In der Folge dienen heute Grenzbefestigungen vorrangig der Migrationskontrolle. Auch bei frühgeschichtlichen und mittelalterlichen Grenzbefestigungen darf keinesfalls deren Bedeutung als Wirtschafts- und Zollgrenze außer Acht gelassen werden. Die kleinste, aber ausgeprägteste Form der Grenzbefestigung finden wir bei der Stadtmauer. Bilder von heranbrandenden Landsknechtheeren, donnernden Geschützen und aufrechten Spießbürgern verbinden wir damit. Und Stadttore.
Es gibt Tore und Tore. Das Südtor zum Beispiel ist das Tor der Königin. Und nur die Paraden und die Armee und die Botschafter benutzen es. Und dann gibt es das Gottestor. Aber wenn du da durchgehst, brauchst du einen Pilgerpass. Händler gehen durch das Schweinetor. Sie bekommen einen Händlerpass. Der lässt einen auf den großen Markt und den kleinen Markt und in die Schenken. Und es gibt das Pisstor. Da gibt's einen 3-Tage-Pass für die Armen. Und wenn du innerhalb dieser 3 Tage keine Arbeit findest, dann musst du wieder fort.
Zur Identifizierung solcher Arbeitssuchenden und zu ihrer Kontrolle wurden teilweise drastische und äußerst effektive Methoden angewandt.
Sie hielten seinen Kopf still, während einer der Wächter mit einem kurzen Rasiermesser seine Wange anritzte. Der Schnitt war dünn und nicht tief, dennoch tropfte Blut aus der brennenden Wunde auf sein Hemd. Wir wissen aus Erfahrung, dass du wieder draußen sein solltest, wenn diese Wunde geheilt ist. Jeder Wächter, der diese Narbe sieht, wird deinen Pass überprüfen. Und wenn du zu lange geblieben bist, werden wir dir ein Ohr abnehmen. Wenn wir dich 2-mal erwischen, sind es deine Eier. Du hast 3 Tage. Sonnenuntergang, klar? Und wenn du erst wieder draußen bist, muss die Narbe ganz weiß sein, ehe wir dich wieder hineinlassen.
Dass der oberrheinisch-rätische Limes des römischen Imperiums weniger zum Schutz vor herantobenden germanischen Berserkern als vielmehr zur Kontrolle der Warenströme und Wanderbewegungen angelegt worden ist, wird von der neueren Forschung weitgehend bestätigt. Einzelne Abschnitte der chinesischen Mauer mögen wohl als militärische Sperrwerke geplant worden sein. In seiner heutigen Form, die es während der Ming-Dynastie erhielt, diente das größte Bauwerk der Welt aber auch der Überwachung des Handels. Schließlich ist es schwer vorstellbar, dass Militärtheoretiker früherer Epochen Clausewitzens Analyse nicht vorweggenommen haben.
Thank you.